Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Neubesetzung der EU-Spitzenposten ist weiter ungeklärt. Auch mit einem nächtlichen Verhandlungsmarathon gelang es den Staats- und Regierungschefs nicht, sich auf ein Personalpaket zu einigen. Der Sondergipfel ist deshalb auf morgen vertagt. Zuletzt ging es um einen Kompromiss, der den niederländischen Sozialdemokraten Timmermans als Kommissionspräsidenten vorsah. Der Vorschlag soll aber bisher am Widerstand Italiens und mehrerer osteuropäischer Länder gescheitert sein.
Die Journalisten im Brüsseler Ratsgebäude schienen heute die schlechtere Kondition zu haben. Die Staats- und Regierungschefs arbeiteten fast 20 Stunden die Nacht durch. Es ist der bislang längste Gipfel der EU-Geschichte. Dabei lag eine mögliche Lösung auf dem Tisch. Aber der Sozialdemokrat Franz Timmermans war als neuer Kommissionspräsident für Polen, Ungarn und Italien bis zum vorläufigen Ende des Gipfels nicht zu vermitteln. Polens Ministerpräsident Morawiecki sagte, Europa sei so gespalten wie nie zuvor. Wir brauchen Kandidaten, die größtmögliche Garantie bieten, nach Kompromissen zu suchen und Brücken zu bauen zwischen den einzelnen Staaten. Der ursprüngliche Vorschlag, der hier präsentiert wurde, entspricht diesem Kriterium nicht. Franz Timmermans ist als EU-Kommissar mehrfach wegen der Verletzung der Rechtsstaatlichkeit gegen Polen vorgegangen und hat zudem die Opposition im Land unterstützt. Trotz zahlreicher Einzelgespräche ist vor allem Polen bislang nicht kompromissbereit gewesen.
Man muss auch überlegen, ob man große Länder, große Mitgliedstaaten einfach überstimmt. Auch das ist eine Verantwortung im Rat, denn wir müssen ja weitere 5 Jahre und wollen weitere 5 Jahre miteinander zusammenarbeiten.
Deutlich kritischer dagegen der französische Präsident. Ich werde meine ganze Energie dafür einsetzen, dass wir uns endlich eine Richtung geben. Wir können uns nicht von der einen oder anderen kleinen Gruppe in Geiselhaft nehmen lassen. Wir brauchen eine effektivere Arbeitsweise, was die großen Fragen angeht. Die Lage scheint verfahren. Morgen ab 11 Uhr kommen die Staats- und Regierungschefs erneut zusammen.
Zum Streit auf dem Brüsseler Sondergipfel. Jetzt live Markus Preis.
Eine Marathonsitzung ohne Ergebnis. Selbst die Kanzlerin gestand heute ein, dass die EU gerade kein gutes Bild abgibt. Frankreichs Präsident Macron war sogar noch klarer, eine derart zerstrittene EU sei so wörtlich nicht ernst zu nehmen. Immer deutlicher wird, dass bei der Suche nach den neuen EU-Führungsfiguren auch die Machtverhältnisse in Europa neu vermessen werden. Das fängt bei der Kanzlerin an. Lange Zeit unumstritten bekam sie hier diesmal heftigen Gegenwind und zwar aus den eigenen Reihen. Auch das über die Jahre tonangebende Duo Berlin-Paris wird zunehmend in Frage gestellt, besonders aktiv von Spanien und den Benelux-Ländern. Und zu guter Letzt konnte man beim Gipfel genau jenes populistisch-nationalistische Bündnis sehen, vor dem viele bei der Europawahl gewarnt hatten. Italien, Ungarn und Polen testen an der Personalie Timmermans ihre Kraft. Es wird also nicht leicht, morgen einen Kompromiss zu finden. Die vergangene Nacht hat aber schon mal gezeigt, Schlafentzug allein reicht dafür hier in Brüssel längst nicht mehr. Zurück zu Jan Hofer.
Die Sea-Watch-Kapitänin Rakete bleibt in Italien vorerst unter Hausarrest. Das wurde nach der Anhörung der 31-Jährigen durch einen Ermittlungsrichter bekannt. Bis morgen soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Rakete hatte ein Schiff mit geretteten Migranten ohne Genehmigung in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Die italienischen Behörden werfen ihr deswegen unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor. Die Bundesregierung dringt auf die Freilassung der Kapitänin.
Eine herzliche Begrüßung in Agrigent für die Kapitänin der Sea-Watch 3 heute Morgen. Die Finanzpolizei hatte sie von Lampedusa nach Sizilien gebracht, um sie dem Ermittlungsrichter vorzuführen. Ein Skandal. Zivilisten, die sich engagieren, eine Lücke füllen, die Behörden füllen müssten, werden für die Rettung der Menschen kriminalisiert. Rakete war am Samstag mit der Sea-Watch 3 und 40 Migranten unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren. Beim Anlegemanöver brachte sie ein Boot des italienischen Militärs in Bedrängnis. Deshalb die Vorwürfe, Widerstand gegen die Staatsgewalt und illegale Einfahrt in italienische Gewässer. Die Festnahme der Kapitänin sorgt für Streit zwischen den Regierungen in Berlin und Rom.
Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen.
Der italienische Ministerpräsident betont die Eigenständigkeit der italienischen Justiz. Ich habe der Kanzlerin gesagt, dass in Italien, wie auch bei ihr in Deutschland, die exekutive Macht von der gerichtlichen getrennt ist. Und dass der Ministerpräsident, auch wenn er die höchste Autorität der Regierung ist, den Richtern nicht empfehlen kann, wie sie sich verhalten sollen. Die Entscheidung des Ermittlungsrichters über die Freilassung Raketes wird für morgen erwartet.
Die anhaltenden Massenproteste in Hongkong sind eskaliert. Am heutigen Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China haben Demonstranten das Parlament der Sonderverwaltungszone gestürmt. Sie besetzten mehrere Stunden lang den Plenarsaal. Zuvor waren erneut Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die aus ihrer Sicht zu China-freundliche Politik der Regierung zu protestieren.
Unversöhnlich und entschlossen, so stehen sie sich gegenüber. Mit Tränengas versucht die Polizei, die Demonstranten zu vertreiben. Ihr Ziel? Das Parlamentsgebäude zu räumen, mit so wörtlich angemessener Härte. Zuvor hatten hunderte Demonstranten das Hongkonger Parlament gestürmt. Wände besprüht, Bilder heruntergerissen und so ihren Zorn entladen. Der richtete sich vor allem gegen das geplante und derzeit ausgesetzte Auslieferungsgesetz. Es würde Hongkongs Behörden ermöglichen, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Mit improvisierten Rammböcken hatten sich die Protestierenden ihren Weg ins Parlamentsgebäude gebahnt. Gleichzeitig hatten sich Tausende auf der Straße zu Protesten versammelt. Das wird noch lange so weitergehen, falls die Regierung das Auslieferungsgesetz nicht komplett zurücknimmt und die Kommunikation zum Volk nicht erheblich verbessert. Die offizielle Feierstunde zum Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China blieb davon unberührt, abgeschottet. Die Gäste wurden reingebeten, wegen des Wetters hieß es. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam versprach einen neuen Regierungsstil, der mehr auf das Volk eingeht. Als die Polizei in der Nacht anrückt, verlassen die Protestierenden das Parlamentsgebäude sofort. Eine weitere Eskalation bleibt aus.
Der Iran hat erstmals gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen und damit seine Drohung wahrgemacht. Die internationale Atomenergiebehörde bestätigte, dass Teheran die erlaubte Menge an schwach angereichertem Uran überschritten hat. Das Land reagierte damit auf den Ausstieg von US-Präsident Trump aus dem Abkommen. Irans Außenminister Zarif drohte, die Urananreicherung weiter zu erhöhen, sollte es den europäischen Vertragspartnern nicht gelingen, das Abkommen zu retten. In Bremen haben sich SPD, Grüne und Linkspartei auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Zugleich kündigte Bürgermeister Sieling von der SPD heute an, er werde nicht erneut als Regierungschef zur Verfügung stehen. Der 60-Jährige zog damit die Konsequenzen aus den massiven Verlusten der SPD bei der Bürgerschaftswahl vor 5 Wochen. Die Parteien müssen dem Koalitionsvertrag noch zustimmen.
Am Ende dann doch der Rückzug. Carsten Sieling will seiner Partei, der SPD und dem frisch geschmiedeten rot-grün-roten Regierungsbündnis einen unbelasteten Neuanfang ermöglichen.
Dafür braucht es aus meiner Sicht auch eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats. Und die muss jetzt erfolgen, damit sie ihre Wirkung hat für die gesamte Legislaturperiode.
Dabei hatte Sieling in den letzten Wochen maßgeblich mitverhandelt, welche Projekte SPD, Grüne und Linke in Bremen angehen wollen. Die Ergebnisse stellten dann die Landesvorsitzenden der Parteien später vor.
Wir sind mit dem Landesmindestlohn einen Schritt gegangen, hier von Bremen aus, um deutlich zu machen, dass wir eine andere Lohnuntergrenze brauchen, auch zur Stärkung der Tarifbindung und Tarifautonomie. Und auf dem Weg werden wir weitergehen, das haben wir vereinbart.
Aber auch die Handschrift von Grünen und Linken ist der Koalitionsvereinbarung deutlich abzulesen.
Der Kohleausstieg ist die entscheidende Säule der Energiewende. Wir wollen den Kohleausstieg für die Bremer Stromproduktion bis 2023 erreichen.
Wir haben ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass wir eine Trendwende in der Zahl der Sozialwohnungen schaffen müssen, die in Bremen jetzt lange Zeit gefallen ist.
Bremen bekommt damit als erstes westdeutsches Bundesland eine rot-grün-rote Regierung. Wer die allerdings führen wird, ist noch unklar.
Die schwächelnde Konjunktur hinterlässt auch auf dem Arbeitsmarkt Spuren. Im Juni ist die Zahl der Erwerbslosen nur leicht zurückgegangen. Laut Nürnberger Bundesagentur waren insgesamt 2.216.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 20.000 weniger als im Mai und 60.000 weniger als im Vorjahr. Die Quote blieb unverändert bei 4,9%. Im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns wütet weiter ein riesiger Waldbrand. Hunderten Einsatzkräften gelang es bisher nicht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Auffrischende Winde sowie alte Munition im Waldboden erschweren die Löscharbeiten. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Betroffen ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz bei Lübten. Dort brennen inzwischen 430 Hektar. Drei Ortschaften, Altjabel, Trebs und Jessenitzwerk, wurden evakuiert.
Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Boden ist trocken, der Wind facht das Feuer immer wieder an. Drei Dörfer hat die Polizei seit gestern Abend evakuiert. Mehr als 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Einige hatten nur 10 Minuten Zeit, das Nötigste einzupacken. Etwa 40 Betroffene sind in einer Turnhalle untergekommen.
Wir hängen an unserem Haus. Da haben wir unsere ganze Kraft, unser Geld reingesteckt. Und ja, die Jüngsten sind wir auch nicht mehr.
Mehr als 400 Einsatzkräfte arbeiten daran, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Für sie ist das extrem gefährlich, denn in dem Gebiet lagert Altmunition. Immer wieder gibt es Explosionen. Deshalb müssen sie 1 Kilometer Abstand halten. Zusätzlich löschen 4 Hubschrauber aus der Luft. Auch Wasserwerfer und ein Löschpanzer sind im Einsatz, spezielle Technik, die angefordert werden musste.
Ich glaube persönlich, dass es notwendig ist, dass wir taktisch und auch technisch uns auf solche Bereiche vorbereiten. Denn wir wissen, wir haben etwa 28.000 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern in den Wäldern munitionsverseuchte Gebiete. Und dazu brauchen wir Spezialtechnik.
Da das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen ist, geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus und ermittelt.
Zum Ausmaß des Brandes sendet das Erste einen Brennpunkt mit dem Titel Explosiver Flächenbrand. Evakuierung in Mecklenburg, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. In Niedersachsen ist ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Dabei starb die Pilotin, das zweite Besatzungsmitglied wurde verletzt. Der Helikopter verunglückte auf einem Getreidefeld bei Demke im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Ursache ist noch unklar. Die Maschine vom Typ EC-135 gehörte zum Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum im niedersächsischen Bückeburg. Verteidigungsministerin von der Leyen sprach den Hinterbliebenen der getöteten Pilotin ihr Beileid aus. Der argentinische Zeichner Guillermo Mordillo ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 86 Jahren. Sein Markenzeichen waren Figuren mit übergroßen Knollennasen. Lange galt Mordillo als einer der meistveröffentlichten Zeichner weltweit. Seine Bilder finden sich auf zahlreichen Kalendern, Postern und T-Shirts. Mordillos Cartoons kommen ganz ohne Worte aus und verbinden häufig Melancholie mit Humor.
Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor. Der Cartoonist Mordillo war 1963 mit angeblich nur $150 in der Tasche und ohne jede Französischkenntnisse nach Paris gereist. Dort gelang dem gebürtigen Argentinier der Durchbruch mit Zeichnungen für das Magazin Paris Match. Seine Cartoons kamen immer ohne Text aus, lebten nur von der Wucht der Figuren, mal einfach nur lustig, mal auch sehr politisch. In den 70er Jahren galt er als einer der meistveröffentlichten Zeichner weltweit.
Tenderness and humor.
Zärtlichkeit und Humor will ich durch die Bilder ausdrücken, weil meine Definition von Humor ist Zärtlichkeit und Angst.
Nach dem Terroranschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo sei für ihn nur die Angst geblieben. Das Attentat hatte ihn schwer getroffen. Wir brauchen Humor, weil wir in einer Welt leben, die nicht zu 100% glücklich ist, sagte Mordillo. Er nannte sich selbst einen sehr optimistischen Pessimisten. Das ist der Zeitlebens geblieben. Am Samstag ist Mordillo gestorben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Juli.
Ein nordisches Tief lenkt recht kühle Luft heran. Im Süden hält sich noch feucht-warme Luft, in der sich lokal unwetterartige Gewitter entwickeln. Es bestehen entsprechende Warnungen. Weiter nördlich, heute Nacht oft klar, in Küstennähe allerdings ein paar Schauer. Morgen in der Nordhälfte teils Sonne, teils Wolken und am ehesten nordöstlich der Elbe einzelne Schauer. An den Alpen mitunter kräftige Schauer oder Gewitter, sonst oft sonnig. In Niederbayern heute Nacht nahe 20, in der Eifel frische 8 Grad. Morgen im äußersten Norden bis 16, am Oberrhein bis 28 Grad. Auch am Mittwoch an den Alpen lokale Schauer oder Gewitter, im Norden teils Sonne, teils Wolken, aber nur selten nass, sonst sonnig. Ähnliches Wetter auch in den folgenden Tagen, es wird allerdings wieder wärmer.
Um 22.30 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen. Der vertagte Gipfel, warum die Suche nach dem EU-Spitzenpersonal so kompliziert ist und Blockadepolitik, wie Deutschland und Österreich um freien Alpenverkehr streiten.